Wir sind Zukunftsspezialisten. Jetzt anders als Projektbeteiligt haben wir als solche Zukunftsspezialisten das Ganze im Blick.
Herzlich willkommen zum Podcast Simplicity einfach bauen, unterstützt von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller. Es sprechen Rolf Mauer und ich, Rebecca Pottgüter. Heute geht es in die zweite Folge unseres Podcasts mit Professor Dr. Martin Düks. Er ist Professor für Kulturwissenschaften, Theorie und Geschichte von Design und Architektur an der New Design University in Österreich. Aus seiner Sicht muss es in der Architektur darum gehen, das gute Leben, das wohlgemerkt nicht in einem materiellen Sinne als Luxus verstanden werden darf, zu ermöglichen. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Einfluss des gebauten Raums auf den Menschen, aber auch auf die außermenschliche Natur. Nicht alles hiervon liegt ja in der Hand von Architekten. Mit dieser Auseinandersetzung, wie groß dennoch der Einfluss unserer Berufsgruppe ist, starten wir in den zweiten Teil unseres Dialoges.
Sie unterscheiden ja zwischen gebauter Umwelt und Architektur. Und meine Behauptung ist, dass die gebaute Umwelt nur zu einem sehr geringen Teil aus Architektur besteht, denn wir Architekten, wir gestalten nicht alles, wir gestalten nur einen Bruchteil davon, was kein Wunder ist, denn wir sind nur 140.000 eingetragene Architekten, mehr gibt es nicht. Wie relevant kann denn das Handeln von so einer kleinen sozialen Gruppe sein?
Ja, sehr relevante Frage. Sie haben natürlich recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass Architektur nur einen kleinen Teil der gebauten Umwelt ausmacht. Also natürlich ist die Frage, wie man Architektur definiert, aber wie man so herkömmlicherweise das definiert, ist halt irgendwelche Autobahnen würde man als gebaute Umwelt bezeichnen, aber nicht unbedingt als Architektur. Und es prägt natürlich irgendwie unsere Umwelt generell. Trotzdem ist es, glaube ich, sehr wichtig, was diese 140.000 Architekten, Architektinnen tun können und ausrichten können. Und das hat zwei Gründe. Zum einen sind wir Generalisten. Wir versuchen eben tatsächlich, das Ganze der gebauten Umwelt im Blick zu halten. Also auch bei städtebaulichen Fragen beispielsweise natürlich das Verhältnis Stadt-Land und so weiter und so fort. Aber wir versuchen eben diesen super komplexen Prozess zu überblicken. Und nach wie vor versuchen wir das, den zu überblicken. Und sind gleichzeitig nicht nur Generalisten, sondern natürlich dann schon auch die, ich soll mal sagen, intellektuelle Speerspitze, die versucht hier neue Lösungen zu entwickeln. Also vielleicht nicht unbedingt in theoretischer Hinsicht intellektuelle Speerspitze, aber ich hatte es ja eingangs gesagt, unsere praktischen Lösungen sind Stellungnahmen zu ganz grundlegenden Fragen des Menschseins und des Zusammenlebens. Und insofern sind wir in diesem Sinne auch intellektuelle Vordenker. Wir entwickeln Zukünfte. Wir sind Zukunftsspezialisten. Und jetzt anders als vielleicht Projektbeteiligte, die irgendwie ihren Ausschnitt anschauen und auch sehr wichtig sind, haben wir als solche Zukunftsspezialisten das Ganze im Blick. Und insofern glaube ich, dass wir da sehr wichtig sind, weil wir Impulse und auch, ja, in gewisser Weise Utopien, die vielleicht gar nicht Utopien bleiben müssen, sondern Zukünfte, mögliche Zukünfte sind, imaginieren und dann zum Teil eben auch bauen und ausprobieren.
Und auch in diesem Teilbereich Architektur, nenne ich es jetzt mal, wird eine Unmenge an Ressourcen verbraucht und für lange Zeit gebunden, eventuell eben auch wieder abgetragen. Materialbewusstes Planen ist vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit natürlich sehr, sehr wichtig. Und es ist ja auch ein zentraler Ansatz des einfachen Bauens, über das wir hier im Podcast ja schwerpunktmäßig sprechen. Ist dieser Ansatz einfach bauen aus Ihrer Sicht auch eine Frage der Ethik?
Ja, ist er. Ganz klar, und zwar, also verschiedene Gründe. Ich nenne zwei. Das hat einen ökologischen Fußabdruck, ganz banal, wie wir bauen. Und welche Materialien verwende, macht einen Unterschied für den ökologischen Fußabdruck. Insofern ergibt sich schon daraus eine moralische Relevanz, die dann sozusagen dafür sorgt, dass es auch ein Fall für die Ethik ist. Und natürlich ist es, also es ist nicht nur der ökologische Fußabdruck, sondern gewissermaßen auch die Ökonomie, die hier eine Rolle spielt, weil die wiederum einen sozialen Impact haben kann. Also wenn ich entsprechend sehr clever die Materialien wähle, dann kann ich eventuell dafür mehr Quadratmeter bauen und irgendwie sozial Schwächeren zur Verfügung stellen zum Beispiel. Ja, also auch darüber kommt eine moralische Relevanz, die dann Fall für die Ethik ist, ins Spiel. Aber es gibt noch eine gleichsam grundlegendere Ebene. Materialien sind auch Ausdruck, also die Verwendung bestimmter Materialien im Bauen, das ist Ausdruck bestimmter Weltbilder. Also bestimmte Weltbilder kommen hier durch die Auswahl der Materialien auch zur Geltung. Ich mache ein Beispiel, um es konkret zu machen. Zwei Gebäude der Moderne, die vermutlich alle kennen, die Villa Tugend hat in Brünn von Mies van der Rohe, 30 fertiggestellt, und die Villa Mairea von Alvar Aalto, ich glaube 38 oder so fertiggestellt. Mies van der Rohe benutzt in seinem Innenraum nur hochgradig künstliche Materialien, Stahl, Glas, verchromten Stahl, die Möbel, die wir alle kennen und schätzen. Und an allen Stellen, an denen die Natur ins Spiel kommt, erfolgt es auf sehr distanzierte Weise. Also die berühmte Onyxwand ist eben inszeniert als Naturereignis. Dieser Aquariumsvorraum, wo die Pflanzen stehen, ist eben als gleichsam Aquarium inszeniert. Man thront über der Natur und schaut auf die Natur. Man genießt sie, aber man verbindet sich hier nicht mit der Natur. Und das ist auch ausgedrückt in den Materialien. Das sind explizit technisch anmutende Materialien, die für einen gewissen Modernität und Fortschritt stehen. Bei der Villa Mairea ist es gewissermaßen umgekehrt. Alvar Aalto holt die Natur auf verschiedenste Weise direkt in den Wohnraum hinein. Die Stahlstützen werden verkleidet mit Rattan, es gibt so Bambusstützen, Holz und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz anderes Naturverhältnis, was hier seinen Ausdruck findet, was auch mit der Wahl der Materialien zu tun hat. Das hat natürlich auch mit der Grundrissgestaltung zu tun und sozusagen mit der theoretischen Position, die grundsätzlich eingenommen wird. Aber die Materialien sind auch Ausdruck eines bestimmten Weltbildes beziehungsweise einer Haltung zu der Frage, wie wir mit der Natur umgehen sollten. Ich möchte jetzt, ich glaube nicht, dass man so einfach urteilen kann, das ist richtig, das ist falsch, das müsste man genauer anschauen. Aber in jedem Fall wird klar, dass auch der Einsatz von Materialien auf dieser grundlegenden Ebene die Materialien zum Fall für die Ethik macht, weil das natürlich dann diese Weltbilder, die kann man wieder untersuchen und dann beurteilen und vielleicht das eine als adäquater für die heutige Zeit als das andere oder für den Menschen generell beurteilen. So. Aber das wäre dann sozusagen ein Schritt, der bräuchte sehr viel mehr Überlegung und mehr Aspekte.
Neben Alvar Aalto und Mies van der Rohe hatten Sie eingangs auch Le Corbusier erwähnt. Der hat ungefähr zur gleichen Zeit, als die beiden wirkten, den Begriff der Wohnmaschine erfunden. Seitdem bauen wir zunehmend komplexer und unsere modernen Häuser, die sind vielfach steuerbare Maschinen. Also die Vorhersage von Le Corbusier, die ist tatsächlich Wahrheit geworden. Ich glaube, mehr als er sich das vorstellen konnte. Wir steuern diese Einbauten mittlerweile per Sprache und wahrscheinlich wird im nächsten Schritt eine KI diese ganze Steuerung übernehmen. Und Sie haben uns vorhin Zukunftsspezialisten genannt. Eine Frage an uns Zukunftsspezialisten: Wo führt denn das hin? Sie warnen ja auch vor einer Überbetonung technologischer Lösungen auf Kosten der menschlichen Dimension.
Genau, auch hier sehr stark technologisch orientierte Lösungen sind zumindest meistens auch Ausdruck eines Naturverhältnisses, das durchaus problematisch ist. bei Corbusier ist es sehr gewissermaßen naiv und pur zu finden. Er sagt an einer Stelle, ich kriege das Zitat jetzt nicht ganz zusammen, aber er sagt, wir zerhacken die Natur, wir richten uns ein, wir sozusagen verdrängen die Natur und es ist eine großartige kindliche Arbeit. Also er feiert das richtig. Und das ist natürlich das Naturverhältnis der Moderne. Das ist das Naturverhältnis der Beherrschung. Wir Menschen beherrschen die Natur mittels unserer Technik und unserer Maschinen. Und auch die Wohnmaschinen dienen dazu, sich von der Natur abzukoppeln, einen Raum der Kultur zu schaffen, der mit der Natur nichts zu tun hat. Sehr schön wird das deutlich bei Hannes Meyer, wenn wir jetzt in den 20er Jahren verbleiben. Der Palast des Völkerbundes, sein Entwurf, da schreibt er explizit, dieser Raum steht im expliziten Gegensatz zur Natur. Er ist ein Raum der Kultur und will als solcher gewertet sein. Also es ist eine ganz explizite Abwendung von der Natur, beziehungsweise drückt sich hier ein Verhältnis aus, das ein beherrschendes Verhältnis ist. Der Mensch im Mittelpunkt bedeutet, dass er auch der Wichtigste ist und darüber herrscht, sozusagen. Und das ist heutzutage, ich glaube, das brauche ich nicht erklären, problematisch. Also wir können mit diesem, das ist dieses Naturverhältnis, hat uns vor eine ökologische Krise geführt. Und vielfach, muss man leider sagen, ist dieses technische Bauen und auch der Glaube, dass wir mit technischen Lösungen allein diese ökologische Krise lösen können, kommt mir so vor, wie wenn man auf naive Weise technologische Lösungen einsetzt, um die Probleme, die durch naiven Einsatz von Technik entstanden sind, zu lösen. So, dass es da ein Problem geben kann, wird, glaube ich, aus der Formulierung ersichtlich. Also ja, Technik oder der Einsatz von Technik und der übermäßige Einsatz von Technik zeigt häufig ein problematisches Mensch-Natur-Verhältnis, was den Menschen absolut ins Zentrum setzt. Und das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr zu rechtfertigen. Und zwar übrigens lustigerweise schon aus anthropozentrischen Gründen nicht, also aus Gründen des Eigennutzes nicht, weil wir eben gemerkt haben, also wenn wir einfach nur immer den Menschen ins Zentrum stellen, dann wird es schwierig für unser Überleben. So, insofern ist man, glaube ich, mittlerweile auch in der Ethik, würde man eine rein anthropozentrische Position zumindest als problematisch empfinden, die bestimmte Rechte der Natur nicht achtet. Also das würde man heutzutage nicht mehr machen.
Dieses Mensch-Natur-Verhältnis, was Sie hier nennen, ist das ein Thema, was an Hochschulen Platz findet? Also was im Prinzip die kommenden Generationen unserer Architekten auch prägt? Jetzt sind Sie ja lehrend tätig in Österreich, aber wie ist das in der Hochschullandschaft auch in Deutschland?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu kritisch werde. Ich glaube, es ist tatsächlich schon immer noch so, dass die Ausbildung von Architektinnen und Architekten überwiegend in technischer Hinsicht erfolgt, zum Teil in ästhetischer Hinsicht und in historischer Hinsicht. Die Lehrstühle Geschichte und Theorie der Architektur und der Stadt, so heißen sie ganz häufig. Und was gelehrt wird, ist Geschichte der Architektur, ist auch wichtig. Und dann eigentlich sollte Theorie der Architektur gelehrt werden. Was de facto gelehrt wird, ist Geschichte der Architekturtheorie. Also was hat Corbusier gedacht? Was hat, Semper gedacht? Was hat Otto Wagner dem gegenüber gedacht? Und so weiter und so fort. Also es wird Geschichte der Architekturtheorie gelehrt und nicht Architekturtheorie. Ich möchte also hier unterscheiden zwischen einem historischen Denken und einem systematischen Denken. Diese ganzen Fragen, die mich als Architekt umtreiben, diese grundlegenden Fragen, mit denen werden die Architekten und Architektinnen meiner Erfahrung nach weitgehend alleine gelassen. Ja? Also ich kann mich eben systematisch dieser Frage annähern, wie kann ich das Verhältnis von Mensch und Natur sinnvoll konzipieren? Ich kann mich der Frage, wie ist das Verhältnis von Sozialität und Individualität systematisch annähern. Ich kann mich der Frage, wie ist das Verhältnis von Nützlichkeit und Schönheit, systematisch annähern. Ich muss nicht einfach nur sozusagen Geschichte als oder Theorie als Geschichte der Theorie lehren, sondern ich kann systematisch mit diesen Fragen umgehen und ich kann auch lernen, systematisch mit diesen Fragen umzugehen. Und genau das kommt meiner Meinung nach zu kurz. Die Kollegen, die Entwurf unterrichten, die werden ja berufen, weil sie meistens tolle Bauten gemacht haben und nicht, weil sie sich theoretisch besonders fundiert geäußert haben und so. Und das ist ja auch alles in Ordnung, ja. Also Architektur kann man nur bis zu einem gewissen Grade quasi theoretisch lernen. Man muss schon lernen zu entwerfen. Das ist ja so ein Meisterprinzip der Einübung gewissermaßen. Aber begleitet werden kann dies und sollte dies meiner Meinung nach durch ein vermehrtes systematisches Reflektieren über das, was wir da tun. Wie gesagt, in anderen Bereichen macht man es auch, in der Statik oder wo auch immer. Und das gilt eben auch für die Architekturtheorie, also mehr systematisches Nachdenken, ohne um zwangsläufig, ich möchte jetzt hier keiner Verkürzung der Architekturgeschichte das Wort reden, aber ein Shift des Schwerpunkts, glaube ich. Und dann kann es auch sehr stark Hand in Hand laufen, der Architekturentwurf und die Theorie. Also momentan ist es häufig halt sehr getrennt. Also da sitzen die Architekturhistoriker auf ihren Lehrstühlen und dann machen sie tolle Forschungen zu, weiß ich nicht, Sempers Türklinken oder so. Und das ist alles interessant und schön. Aber die Studierenden haben für ihren Entwurf davon relativ wenig. Und umgekehrt ist es auch bei den Entwerfern so, dass die sich häufig nicht reinreden lassen wollen, dadurch, dass jetzt jemand kommt und Konzepte fundiert kritisiert oder so. Also das ist nicht so, dass da alles eitel Sonnenschein wäre, würde ich sagen.
Also der Philosoph Wolfgang Welschler plädiert ja für eine Architektur, die sowohl ästhetische als auch ethische Ansprüche erfüllt. Und Sie haben ja gerade festgestellt, wir sind eher bei der Ästhetik als bei der Ethik. Ist Architektur, wie Wolfgang Welsch postuliert, ein dialogisches Medium oder sollte es ein dialogisches Medium sein, das zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft vermittelt?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte es das sein. Vielleicht noch zur Unterscheidung, die Wolfgang Welsch da trifft. Ich würde diese Unterscheidung kritisieren. Und zwar deswegen, weil ich die Ästhetik als Teil der Ethik sehe. Das hatte ich eingangs kurz angedeutet. Diese Trennung zwischen einerseits moralisch gut und schön ist eine Trennung, die Moderne erst eingeführt hat. Und sie ist insofern fatal, weil wenn es hart auf hart geht, immer die Moral zuerst kommt. Dann heißt es immer, naja, also Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Wie das Ding aussieht, ist egal. Das kann man sich sehr schön, wenn man Unterkünfte für Geflüchtete anschaut, zum Beispiel. Ja. Wenn sie das sozusagen nur so machen, dass halt sie das Maximum an Raum und Fläche zur Verfügung stellen, weil Hauptsache ein Dach über den Kopf, dann werden sie den Menschen nicht gerecht. Sie werden den Menschen durch die Architektur nicht gerecht. Es gibt auch so etwas wie ästhetische Bedürfnisse und die gilt es als moralische zu betrachten. Insofern Widerspruch an Welsch. Aber zu Ihrer Frage, ist Architektur als dialogisch zu denken zwischen Einzelnen und der Gesellschaft? Ja, auf alle Fälle. Also auf der ersten Ebene ganz praktisch. Ja, das bildet sich in der Sprache ab, wenn Sie sagen, also jetzt ist Fußball-EM und dann gehen Sie auf die Fanmeile und sagen, ja, ich bin total gern unter Leuten, aber manchmal brauche ich auch einfach eine Tür, die ich hinter mir zumachen kann. Das ist eine Metapher, es ist eine architektonische Metapher dafür, dass wir als Menschen halt Individuen sind, die angewiesen sind auf das Leben in einer Gesellschaft. Und der Filter für die unterschiedlichen Aggregatzustände, sage ich jetzt mal, der ist halt Architektur. So. Architektur ist dieser Filter in praktischer Hinsicht. Architektur vermittelt aber auch Ideen des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, beziehungsweise Vielleicht ist es besser, hier von Gemeinschaft zu sprechen, wenn man nicht sozusagen die Gesellschaft als Ganzes meint, sondern das Zusammenleben mit einer begrenzteren Anzahl an Menschen. Auch da vermittelt Architektur verschiedene Ideen des Verhältnisses von Individuum und Gemeinschaft. Vielleicht auch ein Beispiel aus der Architekturgeschichte, aus der Typologie. Kartäuserkloster und Zisterzienserklöster. Bei Kartäuserklöstern ist es so, das sind im Prinzip lauter kleine Eremiten, die alle ihr gewissermaßen Reihenhäuschen kriegen. Und der Kirchenraum ist der einzige Raum, an dem man zusammenkommt. Man isst alleine, man betet alleine, man hat sein Gärtchen alleine und so weiter und so fort. Also im Kartäuserkloster. Beim Zisterzienserkloster ist es anders. Da gibt es einen gemeinsamen Schlafsaal, einen gemeinsamen Essenssaal, einen gemeinsamen Saal für die Lesung und natürlich den Kirchenraum. Das ist also ein fundamental anderes Verständnis davon, wie Individuum und Gesellschaft bzw. Gemeinschaft zu denken ist. Also der Mensch wird hier unterschiedlich begriffen und zentral für dieses Verständnis des Menschseins ist ein Verständnis des Verhältnisses von Individualität und Sozialität. Und Architektur ist sozusagen hier in verschiedener Weise, wie angedeutet, extrem, extrem wichtig.
Lassen wir uns doch nochmal so ein Gedankenspiel machen in Bezug auch auf das einfache Bauen. Wenn wir sagen, Architektur ist auch ein Vermittler, kann sie dann im Sinne einer Rückbesinnung auf eine Vereinfachung einiger unserer Lebensbereiche, auch als dieses dialogische Medium, was vorhin angesprochen wurde, auf den Menschen wirken? Also meine Frage ist, kann einfaches Bauen, das ja auch bewusst und verantwortungsvoll mit Ressourcen, Emissionen und Raum umgehen sollte, Einfluss auf das nachhaltige Handeln des Nutzers haben?
Ja, glaube ich schon, dass das geht. Vielleicht an der Stelle ein Blick in die Philosophiegeschichte beziehungsweise die Architekturphilosophiegeschichte. Da gibt es den Diogenes von Sinope. Das ist der mit dem Fass. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben. Also ein sogenannter Kyniker, der lebt wie ein Hund sozusagen. Und interessant ist das jetzt für uns, für Architekten, deswegen, weil hier die maximal einfache Behausung sozusagen für ihn sehr wichtig wird. Also es wird eben gesagt, dass er im Prinzip obdachlos war, aber oft in einem alten Fass geschlafen hat sozusagen. Also die einfachst mögliche Behausung, die man sich vorstellen kann. Und das hat er natürlich auch in seinem restlichen Leben sozusagen durchgeführt. Er hatte einen Becher zum Beispiel und dann hat er gesehen, wie Kinder aus der Hand trinken. Und dann war er total am Boden zerstört, weil er kann ja auch aus der Hand trinken. Also der Versuch sozusagen, das, was ich an kulturellen Errungenschaften brauche, zu einem Minimum zurückzuführen. Und der ist ganz oft mit Architektur verknüpft. Das ist natürlich nicht nur jetzt bei Diogenes so gewesen, sondern sie haben Sparta zum Beispiel. Und das Gegenbild davon ist Sybaris. Sybaris ist so eine Stadt gewesen, die für ihre Verschwendung bekannt war. Und Sparta eben Reduktion, maximale Reduktion. Sie haben es beim Heiligen Franziskus, überhaupt die Bettelorden im Mittelalter, die sagen, nein, also dieser ganze Überfluss der Kirche geht gar nicht. Wir müssen das sozusagen zurückführen. Oder Thoreau im 19. Jahrhundert, der sich eine kleine Hütte im Wald baut und das einfache Leben zelebriert und das dann zum Vorbild macht für ganz viele mit einem sehr einflussreichen Buch. Heutzutage die Tiny House Bewegung, auch das ist ja Ausdruck eines Lebensstils. Also ja, Architektur kann auf diesen Lebensstil einwirken. Wenn Sie das jetzt philosophisch analysieren, dann kommen wir zu Plessner zurück. Menschen sind von Natur aus Kulturwesen. Ja? Wir brauchen Kultur. Wir umgeben uns mit dem, was Heidegger Zeug genannt hat. Das finde ich immer ganz, ganz gut, weil man da kann man so schön sagen, ich brauche nicht so viel Zeugs hier. Sie sehen, das sehen die Zuhörer jetzt nicht, aber Sie sehen es, ich habe hier sehr viel Zeugs im Hintergrund stehen. In dem Fall viel Bücher, aber auch viel so Krimskrams. Und der Witz ist eben, wir bauen zu diesem Zeug eine Verbindung auf, die durchaus emotional ist, wo wir unser Herz dranhängen gewissermaßen. Ja? Und Hannah Arendt zum Beispiel unterscheidet zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln. Arbeiten ist einfach das, was ich sozusagen zum täglichen Überleben brauche. Und Herstellen ist das Zeug, was ich mache, wo ich aber auch mein Herz dran hänge und wo ich mich in gewisser Weise darüber definiere. Jetzt nochmal auf Corbusier zurück. Wenn Corbusier das Haus als Wohnmaschine definiert und als reines Werkzeug, dann nimmt er das gewissermaßen aus der Ebene, nimmt er die Architektur aus der Sphäre des Zeuges hinaus, aus der Sphäre des Herstellens und bringt die Architektur in die Sphäre der Arbeit, mit Hannah Arendt gesprochen. Und das ist etwas, das ist sozusagen ein Schachzug, der Architektur überhaupt nicht gerecht wird. Ganz einfach deswegen, weil wir uns zu einem Stück weit als Menschen auch über das Zeug definieren und es für unser gutes Leben wichtig zu sein scheint. Insofern ist es nicht egal, wie wir leben, gewissermaßen so. Und es ist Ausdruck eines Weltverständnisses, eines Menschenverständnisses und auch eines Verständnisses, wie wir leben wollen und auch mit einem normativen Element, wie wir erwarten, dass wir leben, andere leben, dass wir zusammenleben. Insofern ist es tatsächlich nicht egal, wie wir leben und das einfache Leben gewissermaßen auch mit einem gewissen Ideal verknüpft, was durch die Architektur massiv einfach dargestellt wird und Ausdruck von Überzeugungen ist.
Wir haben jetzt über einige sehr bekannte Architekten gesprochen. Ein sehr bekannter zeitgenössischer Architekt, Rem Koolhaas, hat vor wenigen Tagen in der Zeit darüber geklagt, dass die Architektur Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts in eine Krise geraten sei. Denn letztlich hätten alle immer nur noch exzentrische Reformen entworfen. Ist denn die Exzentrik der Architektur ein Grund für den neuen Wunsch nach Einfachheit und nach dem einfachen Bauen? Und kritisch gefragt, kann denn die Exzentrik, die Koolhaas benennt, wirklich ethisches Handeln sein?
Jein. Unbefriedigende Antwort sozusagen. Die erwartbare Antwort wäre ja eigentlich nein. Also Architektur muss den Menschen helfen, ganz direkt soziales Miteinander ermöglichen, ein dauerhaft umweltgerechtes Bauen ermöglichen und so weiter und so fort. Aber wenn wir diese Sichtweise zugrunde legen, dann tappen wir ein bisschen in die Corbusier-Falle. Ja, dann verstehen wir Architektur nur als Problemlöser und das würde tatsächlich eben ein verkürztes Menschenbild zugrunde legen. Wie wenn wir nur funktionale Wesen sind, die keine emotionalen Bedürfnisse haben, keine Bedürfnisse nach Sinngebung in der Umwelt, keine ästhetischen Bedürfnisse und so weiter. Aber der Mensch ist eben ein Wesen, das auch Ideen braucht und will. Siehe Robert Venturi, ja, wir brauchen komplexe und widersprüchliche Architektur. Eine Auseinandersetzung mit Ideen, ein Wesen, das Schönheit auch fordert. Schönheit im Sinne von herausfordernden sinnlichen Erfahrungen in Verbindung mit Sinngebungen. Ja. Der Mensch ist gewissermaßen exzentrisch. Ja. Das führt mich wieder zu Plessner. Plessner bezeichnet den Menschen als exzentrisches Wesen. Was meint er damit? Er meint, auf der einen Seite ist das lässt sich eben doppelt lesen, dieses exzentrisch. Auf der einen Seite ist es ein sehr besonderes Wesen. Wenn wir das sozusagen mit anderen Naturwesen vergleichen, ist der Mensch in irgendeiner Form special. Und er ist, so meint es Plessner, außerhalb des eigenen Zentrums, also exzentrisch, außerhalb seines eigenen Zentrums. Er ist eben in der Lage, sich selbst und sein eigenes Handeln quasi wie so eine Drohne, die über ihnen schwebt, sozusagen selbst zu betrachten. Der Mensch ist in dem Sinne ein exzentrisches Wesen, als er sich selbst reflektieren kann und seine ganzen eigenen Positionen immer gleichzeitig wahrnimmt, seine eigenen Positionierungen. So. Und man könnte fast postulieren, insofern der Mensch exzentrisch ist, tut ihm ein gewisses Maß an exzentrischer Architektur auch gut, weil sie gewissermaßen dieses Bedürfnis nach Sicht von außen und Auseinandersetzung mit Ideen und so weiter befriedigt. Und in einigen Fällen ist es ja auch durchaus so, dass Architektur neue Sichtweisen aufzeigen kann, neue Ästhetiken, auch neue Formen des Zusammenlebens. Und dann ist dem wiederum auch ein gewisser moralischer Wert inhärent. Problematisch wird es eben, wenn wir nur noch exzentrische Architektur haben, nur noch Skulpturen, dann rutschen halt die banalen Bedürfnisse des Menschen, auch die nach sozialen Zusammenhalt, Zusammenhalt, Geborgenheit und so weiter in den Hintergrund. Aber um mal ein Beispiel zu bringen, Peter Eisenman in den 70ern, diese Houses 1 bis 10, die im Prinzip ja Ausdruck, also die wollen überhaupt nicht diese normalen Bedürfnisse befriedigen, sondern explizit hinterfragen durch die räumliche Konfiguration. Und auch das kann Aufgabe von Architektur sein. Insofern ein gewisses Maß an Exzentrizität, wenn man das dann so bezeichnen will, ist durchaus erlaubt und ist nicht nur erlaubt, sondern nötig für den Menschen. Aber es kann eben in die eine wie in die andere Seite kippen. Und das macht Architektur immer zum Problem, macht Architektur aber auch natürlich wahnsinnig spannend, weil es eben genau diesen Grat gehen muss zwischen einerseits Werkzeug sein für die funktionalen Bedürfnisse, andererseits aber auch ja, gewissermaßen Werkzeug für die Ideen des Menschen und für die Sinnzusammenhänge, die für uns Menschen eben auch sehr wichtig sind, weil wir auch darüber unsere Welt bauen.
Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort in unserem Podcast, wo es ja um dieses einfache Bauen geht, nämlich das Maß halten. Ja? Also was wir in den vergangenen Folgen auch schon zahlreich besprochen haben, ein wichtiges Thema ist. Es ist eben nicht nur eine Reduktion, ja? Es ist wirklich Maß halten zwischen, ich zitiere sie, Zeugs und Funktion. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Herr Professor Dux, ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und auch die sehr präzisen Antworten. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen und wenn man eben aus der Architekturbranche agiert, im tagtäglichen Doing, dann ist es wirklich toll, nochmal so den Blick über den Tellerrand zu wagen und die Perspektive auch noch aus der anderen Fachrichtung mit hineinzunehmen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, fand ich. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und ich glaube, ich muss mich nochmal in Ihre Werke etwas vertiefen.